Ich freue mich auf die nächsten, na, sagen wir mal, gute halbe Stunde mit euch, der Podcast zur Martina Straten Show. Und ich habe einen fantastischen Gast, auf den ich mich megamäßig freue. Arno Strobel ist bei mir, der Bestseller-Autor. Wir sprechen über neue Pläne, neue Projekte. Wir sprechen über sein aktuelles Buch, nämlich Der Mörderfinder, das Muster des Bösen. Wir sprechen über Urlaube, wir sprechen über Schreiben. Also ich habe ganz, ganz viel auf meiner Liste und bin gespannt, ob ich ihm all diese Fragen auch sehr cool stelle kann und ob wir genug Zeit haben hier. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich freue mich, dass er da ist. Dann gibt es natürlich noch Post von Martina. Es gibt die Promi-Welt, es gibt einen Fernsehtipp, es gibt den Spruch der Woche und es gibt natürlich auch ein Buch. Und das Buch der Woche, damit fange ich mal an, das ist auf jeden Fall kein Thriller, weil ich dachte, naja, wenn der Arno schon da ist, dann suchen wir uns mal ein anderes Buch aus. Und das hat es mir wirklich auch sehr angetan. Als 17-Jährige verliebt sich Bess in den schönen und klugen Gabriel. Am Ende eines leidenschaftlichen, flirrenden Sommers aber zerbricht ihr Glück. 13 Jahre später lebt Bess glücklich mit ihrem Mann auf einer Farm. Sie kümmern sich aufopferungsvoll um Land und Tiere und genießen ihre immer noch große Liebe. Aber dann kehrt Gabriel mit seinem Sohn Leo in das Dorf zurück und reißt alte Wunden auf. Bess hat einen Sohn verloren, der so alt ist wie Leo jetzt. Und ihre Gefühle brechen mit Wucht über sie herein und sie trifft eine Entscheidung, die verheerende Folgen hat. Ein Mensch wird sterben, ein anderer wird dafür büßen. Aber wer wirklich die Schuld trägt, bleibt bis zum Schluss das große Geheimnis dieses wahnsinnig tollen Romans. Natürlich habe ich auch noch die ersten Sätze für euch. Gabriel. Der Farmer ist tot und alle wollen wissen, wer ihn getötet hat. War es ein Unfall oder war es Mord? Es sieht nach Mord aus, sagen sie. Ein so präziser Schuss mitten ins Herz muss Absicht gewesen sein. Sie warten darauf, dass ich etwas sage. Zwei Augenpaare starren unerbittlich. Aber wie kann ich aussprechen, was er von mir verlangt? Die Sätze, die wir in den Minuten vorm Eintreffen der Polizei wieder und wieder geübt haben. Ich schüttle den Kopf. Ich brauche mehr Zeit. Es stimmt, was die Leute sagen. In einem einzigen finalen Augenblick kannst du ein ganzes Leben leben. Wir sind wieder der Junge und das Mädchen, die alles noch vor sich haben. Eine glanzvolle Zeit aus Licht und märchenhafter Schönheit, aus Nächten unter Sternen. Er wartet darauf, dass ich ihn ansehe, und als ich es tue, lächelt er, um mir zu zeigen, dass es okay ist für ihn, und nickt ganz kurz. Sag es, Bess, sag es jetzt. Ich sehe wieder in sein Gesicht, das für mich schön ist, damals und jetzt und immer. Ein letzter Blick zwischen uns, bevor alles anders wird. Ich finde das Buch ganz großartig. Es ist wirklich ein Buch, was mich berührt hat. Es ist eine Geschichte, die das Leben in all seinen Facetten zeigt. Es zeigt Schönheit und Schmerz und Tod und Verlust und Lust. Und all diese Gegensätze, die sind dieser Roman. Claire Leslie Hall, Wie Risse in der Erde, ist bei Piper erschienen und zwar als gebundenes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Liebe Ostertage, so, Fastenzeit vorbei, jetzt dürfen wir wieder all das, was wir uns in den letzten 40 Tagen verboten haben, Schokolade essen, Kaffee trinken, Wein trinken, Fernseh gucken, alles. Und das ist aber nicht das Schönste an euch. Das Schönste ist, finde ich, dass ihr für uns alle der wirkliche Beginn des Frühlings seid. Es wird bunt in unserer Welt. Kirschblüten sehen wir, Narzissen, Tulpen, nicht zuletzt die angemalten Eier. Ihr seid ganz anders als die Weihnachtstage, irgendwie lebendiger. Weihnachten ziehen wir uns so ein bisschen zurück, wir gehen in uns, werden besinnlich. Ostern zieht's uns nach draußen. Schon Goethe hat in seinem Faust dem Osterspaziergang gewürdigt und so machen wir das auch. Liebe Ostertage, was ich mir von euch wünsche, ist genau dieses Farbenfrohe, dieses Lebendige. Ich wünsche mir eine bunte Ostertafel mit all meinen Lieben. Ich wünsche mir Zeit, um draußen zu sein und einen tollen Osterkuchen. Und ich wünsche uns allen schönes Wetter mit Sonne. Oh, wollen wir mal schwer hoffen, dass wir das uns dieses Jahr erfüllt wird. Und trotzdem, selbst wenn es nicht so sein sollte, ich freue mich so sehr über euch und schicke euch liebste Grüße, eure Martina.
Na?
Ich sag jetzt nichts mehr, weil du hast ja gesagt, ich darf nichts mehr sagen.
Ich wusste jetzt, dass du mich hier auflaufen lässt.
Red doch mal.
Nee, ich find's super. Ich mag diese Sendung hier. Ich mag diesen Kar-Samstag, den wir gerade haben. Ich mag Schokoeier. Aha.
Ja, es geht um Ostern. Ich muss das wieder in die Hand nehmen, sonst gleist das hier. Es geht um Ostern. Genau. Und es geht um die Tatsache, dass mir aufgefallen ist, dass Ostern quasi ein zweites Weihnachten geworden ist, geschenketechnisch. Ehrlich jetzt. Also mein Kind fragte neulich, also vor ein paar Monaten, was kriege ich eigentlich zu Ostern?
Oh, wie mies.
Und ich
und
so.
Hast du hier hoffentlich direkt links und rechts ein paar Eier rangehauen.
Ich habe gesagt, nix, wenn du nochmal fragst. Was weißt du? Meine ich, glaubst du noch an den Osterhasen? Wenn ja, okay. Wenn nicht, dann ich glaube natürlich noch an den Osterhasen, sagt sie. Ja, natürlich glaubt sie dran. Nee, aber ist dir das auch mal aufgefallen, dass es immer mehr wird irgendwie?
Ja, es wird ja alles immer mehr, habe ich das Gefühl. Wenn ich mir überlege, wie wir Ostern früher gefeiert haben.
19, 18.
Waren wir froh, mein Bruder und ich, wenn wir jeder zwei Osternester gefunden haben. Die alten Osternester aus den 70ern, weißt du, die so an der Seite schon zusammenbröckelten, wo man mit so Tesafilm nachhelfen musste. Mhm. Und wenn da ein paar Eier drin waren, waren wir schon drüber froh.
Ja, und ich finde, dass das, es gibt ja jetzt nicht nur Eier und Schoko-Osterhasen und so, sondern es gibt wirklich Geschenke, ne? Also,
ja.
Du, ich finde, es geht so. Also Herr Straten fragte mich dann auch, möchtest du was zu Ostern? Ich so, nein.
Was?
Ich möchte nichts zu Ostern.
Nein, man muss immer Geschenke annehmen. Geschenke, wenn man nachfragt, muss man immer sofort sagen, natürlich.
Nein, ich wollte ja Beispiel sein.
Ach so.
Ich habe mir jetzt selber in den Finger geschnitten mit der Nummer.
Meinst du, hast du etwa gesagt, nee, ich möchte nichts? Und er hat gesagt, aber ich.
Nee, er hat auch nichts. Das wäre witzig. Er ist immer sehr zufrieden mit so ein paar edlen Schokoeiern. Das findet er toll. Oh. Die mampft er dann die ganzen Ostertage über. Und Dienstag sagt er mir, schlecht, ich habe viel zu viele Eier gegessen. Also von daher, nee. Schenkst du denn was zu Ostern?
Ja, ich schenke wirklich nur Süßigkeiten an dieser Stelle. Mhm. So schön so mit so Likör gefüllt und so. Also keine Termine, aber leicht einsitzen. Das ist unser Motto bei Ostern.
Ist denn mein Paket schon unterwegs mit den Eiern, mit den Likören drin?
An dich?
Ja.
Ich dachte, du wünschst dir nichts. Das hattest du ja deinem Bruder.
Aber das habe ich ja nicht zu dir gesagt, das habe ich ja zu meinem Mann gesagt.
Ja, na ja.
Außerdem aber so ein paar Eier.
Er hat es ja weiter gesagt. Er hat es ja in meinem Auftrag gemacht. Und deswegen habe ich natürlich die große Lieferung wieder storniert.
Ach so, gut. Okay, dann nächstes Jahr, mein Hase. Dann pass schön auf dich auf an Ostern. Isst nicht zu viel Likör, Eier. Und
ja,
betrinkt euch trotzdem heimlich. Hab schöne Zeit.
Viel Spaß. Schöne Ostern ab morgen.
Carmen Geiss hat ein neues Gesicht. Für 22.000 Euro gab es ein Rundumpaket. Ich meine, das ist ja nicht neu, dass sie was machen lässt, aber jetzt hat sie wohl ganz viel von dem entfernen lassen, was früher mal gemacht wurde, plus ein Facelift der klassischen Art. Ich finde ja, dass es viel besser aussieht als vorher und ich finde auch, dass jeder selbst entscheiden sollte, was und wie er leben will. Darum, alles gut, Carmen, mit 60 bist du alt genug, um zu machen, was du willst. Ihr Papa ist eine Musikikone und jetzt startet Lexi Jones ihre eigene Karriere. Sie ist die Tochter von David Bowie und Supermodel Abdul Majid und sie hat alle 12 Songs auf ihrem ersten Album selbst geschrieben, selbst gesungen und selbst produziert. Und vor allem möchte sie nicht auf den Namen ihres berühmten Vaters, auf Bowie, reduziert werden, auch wenn sie ihn sehr vermisst. Boah, Leute, diese Abnehmspritze macht mich fertig. Jede Woche neue Stars und Promis, die sie genutzt haben. Ich bin da total gespalten unterwegs, denn klar, sie wirkt einerseits. Andererseits finde ich ja, dass das Ding kaum erforscht ist, dass es quasi eine Nebenwirkung eines anderen Medikamentes war. Und, was ich am blödesten finde, sobald man das Zeug nicht mehr spritzt und weiter isst wie vorher, nimmt man auch wieder zu. Also gelernt hat man nichts, ne? Man hat keinen Hunger, es ist einem schlecht, wenn man zu viel isst, aber was man gut isst und was man schlecht isst, kriegt man über die Abnehmspritze nicht raus. Komponist Ralf Siegel hat jetzt mit der Spritze 36 Kilo abgenommen. Hoffen wir mal, dass er das neue Gewicht auch halten kann. Der Fernsehtipp der Woche, das ist ein Vierteiler, Mord auf dem Inka-Pfad und es ist True Crime, also das ist tatsächlich ein echter Fall gewesen. Bei einer Wandertour über den legendären Inka-Pfad in den peruanischen Anden wird der Münchnerin Ursula Glück in den Kopf geschossen, während sie mit ihrem Mann Jonah in einem Zelt übernachtet. Sie fällt ins Koma und stirbt Tage später im Krankenhaus. Doch war es tatsächlich eine Bande, die das Paar überfallen hat und die Bluttat begangen hat? Das ist eine ganz aufwendige True-Crime-Produktion, Mord auf dem Inka-Pfad mit Nina Gummig in der Hauptrolle und ebenso hartnäckiger wie ehrgeiziger Ermittlerin. Die spielt die nämlich in diesem wahren Mordfall, der vor allem in den deutschen Medien für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. Es ist ein Fall, der am 7. Januar 1997 mit dem Kopfschuss auf die deutsche Krebsforscherin und Biochemikerin Ursula Glück-Tessler seinen Anfang nahm und erst 5 Jahre später, am 22. Januar 2002, endlich seinen Abschluss gefunden hat. Und manche Namen und Handlungselemente wurden für die Verfilmung verfremdet quasi, aber diese Kommissarin gab es wirklich. Und dieses True-Crime-Format, das erlebt ja einen regelrechten Hype im Moment. Und ich finde, diesen Film könnt ihr euch echt angucken, der ist großartig. Mord auf dem Inka-Pfad, das sind 4 Teile und den gibt es jetzt schon ab heute in der ARD-Mediathek. Und dann gibt es ab dem 30.04. und am Donnerstag, den 1.05. jeweils 2 Folgen, im 1. um 7:45. Also lohnt sich, guckt euch das an, sehr spannend. Ich freue mich sehr über meinen Gast der Woche. Ich freue mich immer so, wenn er da ist, wenn er in meine Sendung kommt. Arno Strobel, mein Thriller King, ist da und hat ein neues Buch im Gepäck, Mörderfinder, das Muster des Bösen. Und lieber Arno, herzlich willkommen in der Martina Straten Show. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, liebe Martina. Und natürlich ist es mir persönlich immer ein Fest, wenn ich von dir eingeladen werde. Ich freue mich jedes Mal sehr darauf, so auch dieses Mal. Ich bin gespannt, was du für mich hast.
Ja, ich habe mir eine ganze Menge überlegt, weil ich habe ja immer so viele Fragen an dich, wenn du schon mal da bist. Bevor wir jetzt zum neuen Buch kommen, wollte ich gerne ein bisschen mit dir über Schreiben an sich reden. Bei manchen Leuten ist es ja so, ich schließe mich da durchaus ein, man braucht eine ungeheure Disziplin, um an den Schreibtisch zu gehen und loszulegen. Bei dir habe ich manchmal den Eindruck, das hat so eine Leichtigkeit. Du machst einfach, bist in ein paar Monaten mit einem neuen Buch fertig und strahlst uns dann alle an und sagt, guck mal, fertig. Ist es wirklich so leicht oder hast auch du so Momente, wo du denkst, boah, nee, heute will ich nicht?
Also die Momente habe ich natürlich auch, aber sie sind Gott sei Dank relativ selten. Und das ist eben das, was ich an diesem Beruf so toll finde für mich. Das Schreiben macht mir riesengroßen Spaß. Das heißt, ich muss mich also nicht dazu zwingen, an den Schreibtisch zu gehen, sondern ich freue mich darauf, an den Schreibtisch zu gehen. Mhm. Auch wenn es manchmal tatsächlich dann so ist, dass ich da sitze und stelle nach einer halben Stunde fest, okay, das hat heute keinen Zweck, es läuft nicht so, wie es laufen soll. Dann verschiebe ich das eben auf morgen oder es vielleicht sogar übermorgen. Nichtsdestotrotz freue ich mich zu schreiben. Ich bin jetzt im Moment gerade auch dann immer wieder unterwegs. Ich habe ja meine Tour hinter mir, ich habe die Buchmesse hinter mir. Jetzt ist die Zeit, wo wir dann auch tatsächlich viel unterwegs sind, aber das macht mir auch nichts aus. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, selbst wenn wir in Urlaub sind, mich jeden Tag zwei, drei Stunden rauszutun zum Schreiben. Weil es eben für mich kein Muss ist, kein Stress ist, sondern ein, ich freue mich darauf.
Wie schön. Die Figuren, die du hast, ich rede jetzt mal ganz von Max, lass uns beim aktuellen Buch bleiben, von Max Bischoff, dem Fallanalytiker. Du erschaffst sie ja, du arbeitest mit denen, du lebst mit denen. Gibt es Momente, wo die dir auf die Nüsse gehen und du sagst, boah, jetzt will ich dich nicht mehr, guter Max, und jetzt habe ich keine Lust mehr? Oder ist es so, dass du dich jedes Mal neu verliebst, sozusagen?
Es ist quasi eine Mischung aus beidem. Also ich freue mich auch immer wieder darauf, Max zu sein. Ich bin Max in dem Moment, in dem ich aus seiner Perspektive schreibe. Aber es gibt auch Momente, da kann meine Frau ein Lied von singen. Das ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Da bin ich aus meinem Arbeitszimmer rausgestürmt ins Wohnzimmer und meine Frau hat mich ganz entgeistert angeguckt und gesagt, was ist denn mit dir los? Ich habe gesagt, ach, Max hat mich gerade so aufgeregt, ich muss jetzt irgendwie runterkommen. Und bin dann raus und erst nach 10 Minuten draußen an der Tische noch auf und ab gegangen. Ich hänge dann emotional auch tatsächlich so in der Figur drin, dass ich nicht nur mit Leide oder mit froh bin, sondern auch manchmal wütend bin. Und dann muss ich auch im Moment aufhören, weil ich einfach stinksauer bin.
Bei mir ist das manchmal so, bei den Figuren, die man so erschafft, dass die ab und zu Teile haben, die ich von mir kenne, die ich aber nicht so toll finde. Und das sind die Momente, die mich dann sauer machen. Hast du das auch? Oder haben die gar nichts mit dir zu tun?
Gerade, doch, gerade, Max. Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich jeder Figur auf irgendeine Weise, ob bewusst oder unbewusst, ein bisschen was von sich mitgibt. Bei Max habe ich das sehr bewusst gemacht. Max hat sehr viel, ich glaube, Max ist die Figur, in der am meisten von mir selbst drin steckt. Das betrifft sein Wertegefühl, seine ganze Einstellung zum Leben. Da ist sehr, sehr viel von mir drin, definitiv. Und das macht es natürlich dann noch, macht die Bindung natürlich noch enger dahingehend, dass ich noch viel mehr mit ihm miterlebe.
Mhm,
Klar.
Lieber Arno, erzähl uns bitte, worum geht's in dem neuen Mörderfinder?
Also der Grundgedanke der Geschichte war etwas, was wir, glaube ich, alle kennen oder was fast jeder kennt. Man kennt das, die Situation, dass man in der Presse von einem schrecklichen Verbrechen hört, von einem Gewaltverbrechen hört oder liest. Dann ebbt das irgendwann ab und irgendwann ploppt es wieder hoch, wenn es dann zum Prozess kommt. Und dann wird das Urteil gefällt und man sitzt, also mir geht es so, manchmal fassungslos davor und schüttelt den Kopf und sagt, das kann doch nicht sein, das ist alles. Für das, was er diesen Menschen angetan hat, ist das alles, womit er bestraft wird. Dieses Gefühl, Täter werden viel zu milde bestraft. Es sei denn, sie hinterziehen Steuern. Dann trifft einen natürlich die volle Härte.
Ja, genau.
Das ist das. Aber gerade bei Gewaltverbrechen gegen Frauen, oft auch gegen Kinder, bin ich manchmal fassungslos, wie milde diese Menschen bestraft werden. Mhm. Im Sinne der natürlich Wiedereingliederung und. Das ist ja alles gut. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn es Menschen geben würde, die sich nicht wie ich damit zu begnügen, fassungslos den Kopf zu schütteln, sondern die einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Also eine Art von Selbstjustiz, aber nicht die klassische Selbstjustiz. Diese Menschen bestrafen nicht die Täter, sondern die bestrafen diejenigen, die die Täter zu milde bestraft haben, nämlich die Richterinnen und Richter. Und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise. Sie tun ihnen oder Teilen ihrer Familie genau das Gleiche an, was diese Täter ihren Opfern angetan haben. Das war für mich ein faszinierender Gedanke und daraus ist dieser Plot entstanden.
Das ist ein so faszinierender Gedanke, dass ich mich beim Lesen, ich identifiziere mich ja nicht so gerne mit den Bösen, ne? Aber ich habe mir beim Lesen gedacht, ich kann das ein bisschen verstehen.
Martina, und das ist ja genau das, worum es mir auch beim Schreiben geht. Ich möchte Handlungen auch und gerade Handlungen von Tätern nachvollziehbar machen von der Motivation her. Ohne es gut zu heißen, das ist eine ganz andere Geschichte.
Natürlich.
Aber nicht, wie du es gerade gesagt hast. Das sind die Bösen, das sind die Schlechten, was sie machen, ist falsch. Aber irgendwo kann ich es nachvollziehen, dass sie es tun. Und das ist das, was mir Spaß macht, so beim Entwickeln von Geschichten.
Mhm. Ist es dir schon mal passiert, wenn du so eine Geschichte entwickelst, dass du dich versteigst? Sozusagen, dass du plötzlich beim Schreiben merkst, weil du machst das ja auch, du hast ja nicht alles so minutiös geplant, das weiß ich. Ist dir das schon mal passiert, dass es dann nicht aufgeht, sozusagen?
Na gut, ich sag's mal so. Ich lasse meine Protagonisten in der Regel laufen, wohin sie wollen und laufe ihnen hinterher und schreibe auf, was ihnen passiert. So ungefähr kann man sich das vorstellen, was ich tue. Jetzt laufen die natürlich nie auf geradem Wege zum Ziel, sondern immer kreuz und quer. Dabei kommt es natürlich auch schon mal vor, dass sie in eine Sackgasse laufen. Dass ich irgendwo an einem Punkt bin, wo ich merke, okay, hier an der Stelle komme ich nicht mehr weiter, hier endet der Weg. Dann muss ich zurückgehen, so lange, bis ich an einen Punkt der Geschichte komme, wo eine Gabelung ist, wo ein anderer Weg einschlagbar ist. Das bedeutet manchmal, dass ich 20, 30 Seiten löschen muss, die ich geschrieben habe. Das tut zwar weh und ich weine dann auch immer ganz fürchterlich, aber nichtsdestotrotz, es muss sein. Es muss sein, weil obere Priorität ist immer, die Geschichte muss logisch sein. Mhm. Ich merke, ich komme mit logischen Argumenten aus dieser Nummer jetzt nicht mehr raus, dann muss ich zurück. Dann muss ich zurück so weit, bis ich wieder einen Weg finde, der wieder voll und ganz logisch und nachvollziehbar ist.
Der Handschriftenexperte Marvin Wagner, der hat ja zusammen mit Max Bischoff diese gemeinsame Detektei, in der sie arbeiten. Wie ist das? Hast du den erschaffen, damit Max so ein bisschen einen Gegenspieler hat und damit es auf mehreren Ebenen spannender wird? Oder wie kam es dazu?
Ich sag's mal so, den freundlich gesinnten Gegenspieler hat Max ja quasi in seinem alten Partner Horst Böhmer. Mhm. Also die Position war schon besetzt. Nein, es ging mir bei Marvin um etwas anderes. In dem ersten Mörderfinderband, Die Spur der Mädchen, habe ich festgestellt, als es fertig war, dass es sehr, sehr düster geworden ist. Und zwar durchweg sehr, sehr düster. Nun schreibe ich Thriller, ja. Die sollen ja düster sein, aber nichtsdestotrotz hat mir irgendwo eine Pause zum Durchatmen gefehlt, mir selbst. Also habe ich mir überlegt, ich schaffe einen Charakter, der genau für diese Pausen sorgt, der dann, wenn es so richtig düster ist, einen Spruch raushaut, der mich kurz schmunzeln lässt und aus dieser Finsternis kurz rauszieht, damit ich durchatmen kann. Mhm. Jetzt sollte das kein Clown sein, sondern ich wollte schon einen intelligenten Menschen, mit dem Max auch was anfangen kann. Und da ist mir eben Marvin Wagner eingefallen. Auf der einen Seite Wissenschaftler, sehr, sehr intelligent. Auf der anderen Seite wird er permanent unterschätzt durch sein Äußeres. Er ist also sehr stark tätowiert, er hat Piercings im Gesicht, er hat Ohrtunnel und. Und aufgrund seines Äußeren wird er unterschätzt, was er sich natürlich zunutze macht. Aber seine Hauptfunktion ist, er hat immer wieder einen guten Spruch auf Lager. Immer wieder einen Spruch, der einen zum Schmunzeln bringt. Also jetzt zum Beispiel im Aktuellen, du hast es gelesen, du warst, ich rede, Max sagt zu Marvin, ich stelle immer wieder fest, dass du ein sehr empathischer Mensch bist. Und Marvin sagt, ja, ich weiß, das ist mir selbst manchmal zu viel, jetzt neulich erst. Da habe ich beim Kartoffelschälen geweint, damit die Zwiebeln sich nicht immer so hässlich fühlen. Das ist ein Marvin Wagner. Und in dem Moment bin ich aus dieser furchtbar düsteren Stimmung erstmal kurz raus. Und dann kann ich mich anschließend wieder darauf einlassen. Das war Sinn und Zweck der Sache und es geht hervorragend auf.
Ja, das stimmt. Das geht hervorragend auf, weil die beiden sind echt toll zusammen und man hat das Gefühl, man hat so ein warmes Gefühl mit denen. Also das ist, es ist, die verstehen sich gut und natürlich auch manchmal denke ich mir so, das wird jetzt den Max auch aufregen. So, ja. Aber trotzdem ist es sehr schön, es passt einfach, es matcht total gut. Wie ist denn das, wenn du schreibst und du hast diese Figuren in dir drin und du hast eben schon mal erzählt, dass du sie auch lebst, kommst du dir dann manchmal komisch vor? Ich komme mir dann manchmal komisch vor. Also mein Mann hat nicht so ganz Verständnis für solche, der guckt immer sehr merkwürdig. Ich glaube, deine Frau, die Nina, ist da anders unterwegs. Aber ja. Es ist schon manchmal strange, oder?
Ja, es ist strange. Es ist auch tatsächlich, am Anfang kam mir das ja, ich habe mir nur gedacht, mein Gott, hoffentlich guckt dir niemand zu aus Versehen mal. Ich habe den Tipp von einem Schauspieler bekommen, der gesagt hat, du darfst nie überlegen, wie würde die Figur handeln, sondern du musst als die Figur handeln. Und es gibt einfach ein paar Übungen, um dahin zu kommen. Das ist zum Beispiel, dass man seine Figur interviewt. Mhm. Ja, dass ich zum Beispiel sage, Max, sag mal, wie denkst du darüber? Und dann mich quasi umdrehe und als Max antworte. Naja gut, also ich sehe das so. Na, so, und so. Und das im Wechselspiel. Das ist am Anfang wirklich, man kommt sich ein bisschen kindisch vor dabei, ein bisschen seltsam. Aber es funktioniert hervorragend und mittlerweile ist es für mich zur Selbstverständlichkeit geworden. In dem Moment, in dem Max den ersten Satz sagt, bin ich Max. Und genauso springe ich aber auch in einen anderen Charakter, in der zum anderen kommt. Das ist eine reine Übungssache.
Vor allen Dingen ist es auch sehr spannend, weil dann kommen plötzlich Dinge aus deinem Innern, so wie du es jetzt erzählst, so stell ich mir das vor mit dem Interview, mit denen du gar nicht gerechnet hast.
Absolut.
Du kannst eine Figur noch so gut planen, aber wenn du das machst, dieses Interview, dann kommen Dinge nach oben, die nicht so an der Oberfläche schweben.
Meine Figuren tun auch immer wieder Dinge, mit denen ich vorher absolut nicht gerechnet habe und die mich selbst überraschen. Aber das ist ja das Schöne an der Sache.
Solange uns keiner einweist, ist alles gut.
Genau.
Arno Strobel hat ein neues Buch rausgebracht. Mörderfinder heißt es, ist bei Fischer erschienen. Und Arno hat nicht nur dieses neue Buch auf den Weg gebracht, sondern Arno, du hast auch ein ganz besonderes Projekt begonnen, nämlich einen Podcast.
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ach Gott, muss der Strobel jetzt auch noch einen Podcast machen. Nein, muss er natürlich nicht, aber es war mir wirklich ein Herzensbedürfnis. Dieser Podcast erfüllt zwei Zwecke für mich. In den ersten beiden Folgen ging es mir darum, dass Menschen mich einfach mal von einer anderen Seite kennenlernen, nämlich von der ganz privaten, familiären Seite. Das heißt, in der ersten Folge geht es nur um mich, um mein Leben. In der zweiten ist Nina mit dabei, meine Frau, und es geht um uns beide. Wir werden interviewt von Gregor Middendorf, der das Ganze technisch auch begleitet. Und das hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, einfach auch mal ein bisschen mehr von mir preiszugeben, als ich das normalerweise tun würde. Ab der dritten Folge dann habe ich Menschen zu Gast, die ich dann interviewe, Menschen, die interessante Themen haben und interessante Dinge zu erzählen haben. Ich habe zum Beispiel eine Synästhetikerin zu Gast. Synästhesie, der Begriff ist vielleicht manchen nicht geläufig, bedeutet die Verschmelzung der Sinne. Das sind also Menschen, die erleben alles mit allen Sinnen gleichzeitig. Da hat zum Beispiel die Zahl 5, die ist rot, die ist warm und die schmeckt nach Vanille. Ja, wenn die Zahl 5 sehen, haben die den Geschmack von Vanille. Also solche Dinge, ja, Verknüpfungen von allen möglichen Sinnen. Ein mega interessantes Thema. Oder ich habe den ehemaligen Leiter der Geldwäscheabteilung des Landeskriminalamtes aus Bayern zu Gast, der auch super interessante Sachen zu erzählen hat. Also mir geht es einfach darum, Unterhaltung zu bieten auf Gebieten, die jetzt nicht so ganz alltäglich sind, die man nicht jeden Tag hört, sondern wo man sagt, hey, das ist ja mal interessant. Das war für mich der Treiber, diesen Podcast ins Leben zu rufen und es macht mir einen riesengroßen Spaß.
Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe mir natürlich die ersten beiden Folgen direkt, habe ich die weggesuchtet. Ich bin jetzt gespannt, weil du sagst ja, die ersten beiden gehen um dich und Nina und um euer Leben und so. Ich bin jetzt sehr gespannt, obwohl ich das mega interessant fand. Auf die richtige Interviewsituation, wenn es andersrum ist, wenn du quasi mit jemandem im Gespräch bist.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt. Wann kommen die Folgen immer? Wie sendet ihr die?
Jeweils donnerstags und zwar in zweiwöchigen Rhythmus. Also jetzt am Donnerstag kommt die nächste Folge.
Mhm. Und wie heißt der? Sag's nochmal genau.
Der Podcast heißt einfach nur Arno Strobel. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben rum überlegt, was sollen wir da für tolle Namen Blödsinn.
Mhm.
Mein Name, ich stehe mit meinem Namen für diesen Podcast und zwar ohne Wenn und Aber. Deswegen darf der Podcast auch ruhig meinen Namen tragen.
Absolut. Vor allen Dingen ist er so schnell auffindbar, weil genau danach würde ich eine Suchmaske suchen, genau. Wenn mir der Name nicht einfiele, würde ich Arno Strobel suchen. Ja, also ich kann ihn nur empfehlen. Es ist ein toller Podcast. Es hat viel Spaß gemacht, ihn zu hören. Man erfährt in den ersten beiden Folgen ganz viel über Arno und Nina, was ich auch wirklich toll fand. Und jetzt freuen wir uns auf die neuen Folgen Arno im Gespräch mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Mhm.
Finde ich ganz toll, dass du das machst. Ich habe einen neuen Podcast, den ich immer höre, was für mich immer schön ist, weil ich liebe Podcasts. Und ich liebe auch dein neues Buch. Ich erwähne es nochmal. Es ist wirklich super spannend. Es geht unter die Haut. Es macht was mit einem, weil es dich mitnimmt auf diese Reise. Was wäre, wenn du Gerechtigkeit ausüben würdest mit aller Konsequenz, die für dich Gerechtigkeit ist. Also das neue Buch, der neue Mörderfinder, das Muster des Bösen von Arno Strobel bei Fischer erschienen. Lieber Arno, vielen Dank. Es war toll mit dir, wie immer.
Es hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, Martina.
Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Ein Spruch, in dem es um Kinder geht. Und ich finde, gerade wir Eltern sollten uns den mal an den Spiegel pappen, weil es ist nämlich tatsächlich so. Die Zeit, von der ich dachte, ich würde sie meinen Kindern schenken, war in Wahrheit die schönste Zeit, die mir geschenkt wurde. Sehe ich ganz genauso, wenn ich ruhige Momente habe. Und wenn ich im ganz normalen Alltag Stress bin, dann vergesse ich das gerne. Geht euch bestimmt genauso. Dabei ist es so wichtig. Also verbringt Zeit mit euren Kindern und eurer Familie an den Ostertagen. Ich wünsche euch wundervolle Tage. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.